Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit Täuschungen unterschiedlicher Art, mit Magiern, Trickdieben und Spiritisten und zu Beginn mit einem kleinen Band der großen Schriftstellerin und Malerin Etel Adnan, die im Februar dieses Jahres ihren 95. Geburtstag feiern wird. Heimat ist ein Begriff, den Etel Adnan seit langem hinter sich gelassen hat, in einer syrisch-griechischen Familie im Libanon aufgewachsen und eben dort von französischen Nonnen erzogen, verbrachte die Grande Dame der arabischen Literatur ihr Leben zwischen dem Nahen Osten, den Vereinigten Staaten und ihrem heutigen Alterssitz Paris. Bereits in den 1960er Jahren machte sie sich mit ihren Dramen, Gedichten und Essays einen Namen als eine der stimmenmächtigsten Autorinnen aus dem arabischen Raum. Als Malerin wurde sie dagegen erst spät mit über 80 Jahren entdeckt und dann auf der Documenta 13 im Jahr 2012 triumphal gefeiert. Als die Eroberung des Weltraums zu einem politisch-strategischen Wettlauf zwischen den USA und der Sowjetunion wurde, inspirierte Etel Adnan der tragische Unfalltod des ersten Menschen im All, Juri Gagarin, bereits 1968 zu einem Trauermarsch für den ersten Kosmonauten. Das lyrische Requiem, das jetzt in einer liebevoll gestalteten Ausgabe auf Deutsch erschienen ist, wirkt auch ein halbes Jahrhundert nach der Erstveröffentlichung erstaunlich aktuell, sagt Rezensent Cornelius Wüllenkämper.
Die Weltläufigkeit ist in Etel Adnans Werk tief eingeschrieben. An der Sorbonne studierte sie in den 1950er Jahren Philosophie, unterrichtete später an Universitäten in Kalifornien und kehrte 1972 als Journalistin in den Libanon zurück, um diesen nach dem Ausbruch des verheerenden Bürgerkriegs 4 Jahre später wieder in Richtung Paris zu verlassen. Ihr literarisches Werk, ihre Romane, Gedichte und Dramen, verfasst die Kosmopolitin Adnan in 3 Sprachen, auf Arabisch, Französisch und Englisch. Auch wenn sie die Literatur als Medium der Rebellion versteht, ist Adnans Blick auf die Welt weder ideologisch noch politisch geprägt, sondern vielmehr menschlich oder gar kosmisch. Das merkt man auch dem Trauermarsch für den ersten Kosmonauten an, den Adnan 1968 nach dem Unfalltod des sowjetischen Weltraumpioniers Juri Gagarin verfasste. Gagarin, der 1961 als erster Mensch die Erde im Weltraum umkreist hatte, starb 7 Jahre später bei einem Übungsflug der sowjetischen Luftstreitkräfte.
Du hast die Pipeline gesucht, die in den Himmel führt, tief in den Ästen des Affenbaums. Eine inkohärente Lichtwelle bewegt sich hinter den Wolken. Du gingst schwimmen in diesem entfernten Pool. Du gingst, um dich darin aufzulösen, kühl wie die Westseite der Palmenblätter im Anbruch des Mittags.
Das 11-teilige Gedicht, das Etel Adnan in Kalifornien verfasste, reflektiert Gagarins Reise durch den Weltraum als den Anbruch einer neuen Ära der Menschheit. Die Raumfahrt habe die bisherige Vorstellung des Unmöglichen zerstört und zugleich eine neue Prähistorie eingeleitet. Der Mensch habe damals begonnen, sich von der Begrenzung seines Lebensraums auf der Erde zu verabschieden. Mental haben wir unseren Planeten bereits verlassen, sagt die Dichterin im Gespräch mit den Herausgebern Joshua Groß und Moritz Müller-Schwefe am Ende des Bandes.
Insgesamt haben wir durch die Raumfahrt unseren Platz im Universum gewechselt, unsere Selbstwahrnehmung. Wir wurden alle kosmisch. Wir sind jetzt Bewohner des Kosmos. Wir begreifen die Erde als ein altes Zuhause, das wir einfach wegwerfen können. Statt dass wir uns um die ökologischen Fragen kümmern, träumen wir davon, ins All zu fliegen. Ich glaube, diese Einstellung ist sehr gefährlich. Wir tun so, als wäre die Erde alt, als wäre sie bereits unbrauchbar.
Angesichts der Tatsache, dass die NATO den Weltraum offiziell zu ihrem Operationsgebiet erklären wird, und mit Blick auf die Pläne zu privatem Weltraumtourismus oder extraterrestrischer Atommüllentsorgung ist Adnans Text 50 Jahre nach seinem Entstehen verblüffend aktuell. Adnan spiegelt Gagarins epochemachenden Flug um die Erde als Metapher auf Höhenflüge und Abstürze der Menschheit. Aus der Perspektive des Alls schaut sie auf den Atombombenabwurf über Hiroshima, auf den Kampf der Afroamerikaner für Gleichberechtigung oder die gewaltsame Verdrängung der nordamerikanischen Ureinwohner. Der Tod Gagarins ist für Adnan ein Fanal in einer aus den Fugen geratenen Welt.
Lichtexplosionen, explodierende Glühbirnen zersplitternd, die ganze Menschheit bombardiert von so vielen Nachrichten, Bildern, von der elektrischen Spannung des Sex und von einem Requiem für die Schallmauer.
Ihre Gedichte schreibe sie spontan und in einem Fluss. Kein Wort werde nachträglich geändert, gab Etel Adnan einmal zu Protokoll. Das lässt sich auch in ihrem Trauermarsch für den ersten Kosmonauten nachempfinden, in den Bilder des Alltags ebenso einfließen wie freie Assoziationen und historisch-politische Verweise. Kosmonauten, die Reisenden in neue menschliche Lebenswelten, vergleicht Adnan mit Propheten, mit Visionären und Freiheitskämpfern. Die Propheten Mohammed und Elias, der altägyptische Sonnengott Ra, Erzengel, Samurais und sogar Batman, aber auch die algerischen Freiheitskämpfer und Martin Luther King schmuggeln sich in Adnans Text. Sie alle sind Kosmonauten der menschlichen Zivilisation.
Ihr Kosmonauten, ihr alle wurdet von unseren Träumen getragen, schwebend über dem Schlaf. Ihr Pioniere des Alls, das zwischen Atomen und Träumen herumlungert. Wir haben diese gewaltige Minute der Stille gehört. Ihr alle habt euch erhoben, als Gagarin zu euch kam, dieses großartige Kind in dieser großartigen Maschine.
Der schmale Band »Wir wurden kosmisch« enthält neben den 11 Teilen des Trauermarschs für Juri Gagarin und einem kurzen Gespräch mit der Autorin auch eine Fotoserie über Raketenstarts. Durch ihre bildliche Einfachheit führen sie die zugleich profane und ebenso unfassbare Schwelle zwischen menschlicher Zivilisation und Weltall vor Augen. Die Textabschnitte sind verbunden mit freihändigen Skizzen, die die Autorin immer wieder auch in andere ihrer lyrischen Werke eingearbeitet hat. Sie dienen ihr als künstlerische Platzhalter, wenn die Worte ins Stocken geraten. Auch aus diesem Blickwinkel ist der Band »Wir wurden kosmisch« ein halbes Jahrhundert nach der Entstehung des Textes ein guter Einstieg in das vielseitige, opulente künstlerische Werk der visionären Kosmopolitin Etel Adnan.
Cornelius Wüllenkemper über Etel Adnan, »Wir wurden kosmisch«, aus dem Englischen übersetzt und herausgegeben von Joshua Groß und Moritz Müller-Schwefe, Starfruit Verlag Fürth, 78 Seiten, 18 Euro. Wenn Menschen vorgeben, gegen Bargeld Nachrichten von verstorbenen Angehörigen überbringen zu können, sollte man meinen, die Wissenschaft sei ein bewährtes Mittel, solch betrügerischem Treiben Einhalt zu gebieten. Aber in der langen Geschichte des Spiritismus zeigten sich sogar namhafte Naturforscher begeistert von spiritistischen Seancen. Der Bühnenmagier und Wissenschaftler Matthew L. Tompkins legt nun vor, die Kunst der Illusion, Magister, Spiritisten und wie wir uns täuschen lassen. Diese Veröffentlichung hat unseren Büchermarktkollegen Yannick Hanbjau-Federer zum folgenden Essay inspiriert.
Es sind harte Zeiten für die Freunde des postmodernistischen Spiels mit Fiktionsebenen, für die Anhänger der poststrukturalistischen Ablehnung jeder metaphysisch sanktionierten Wahrheit. Wer würde heute noch wie Nietzsche wettern?
Nur durch Vergesslichkeit kann der Mensch je dazu kommen zu wähnen, er besitze eine Wahrheit in dem eben bezeichneten Grade. Wenn er sich nicht mit der Wahrheit in der Form der Tautologie, das heißt mit leeren Hülsen begnügen will, so wird er ewig Illusionen für Wahrheiten einhandeln. Wir glauben etwas von den Dingen selbst zu wissen, wenn wir von Bäumen, Farben, Schnee und Blumen reden und besitzen doch nichts als Metaphern der Dinge, die den ursprünglichen Wesenheiten ganz und gar nicht entsprechen.
Kaum verwunderlich also, dass in dieser Gemengelage auch die literarische Fiktion unter Druck gerät und ihr Verhältnis zur außerliterarischen Umwelt neu sondiert wird. Menasse, Würger, Relotius, Moreno. Die einschlägigen Debatten sind uns noch geläufig, während zugleich Autofiktion zum Passepartout-Begriff für unterschiedlichste Schreibweisen avanciert. Soweit so vertrackt. Hilfreich könnte es da sein, einmal über den Tellerrand zu sehen und zu beobachten, wie andere Kunstsparten mit dem Verhältnis von Illusion und Wahrheit umzugehen wissen. Bühnenzauberer zum Beispiel. Matthew L. Tompkins ist Mitglied in Londons ehrwürdigem Magic Circle und zugleich Wissenschaftler auf dem Feld der experimentellen Psychologie. Die Täuschbarkeit des menschlichen Gehirns sieht er entspannt.
Statt Illusionen als Fehlfunktion des kognitiven Systems zu begreifen, sollten sie als Beleg dafür betrachtet werden, dass unser Gehirn hochspezialisiert und anpassungsfähig ist. Dass wir gewisse Reize nicht wahrnehmen, liegt oft daran, dass unser Verstand in der Lage ist, irrelevante Informationen auszublenden. Dinge zu sehen, die nicht wirklich da sind, kann ein Anzeichen dafür sein, dass unser Verstand Muster und Bewegungen vorwegnimmt, um uns die Interaktion mit der Umwelt zu erleichtern.
Dass Tompkins, der Zauberkünstler, zum experimentellen Psychologen geworden ist und uns mit einigem aufklärerischen Eifer Kartentricks, optische Täuschungen und scheinbar paranormale Phänomene erläutert, macht ihn keineswegs zu einer Anomalie seiner Zunft. Im Gegenteil. Er steht in einer langen Tradition und Tompkins erzählt kenntnisreich und anschaulich von ihren Ursprüngen. Im 19. Jahrhundert griff eine spiritistische Welle um sich. Medien überbrachten Nachrichten von Verstorbenen, fertigten Fotografien von Geistern an, spien Ektoplasma, also Materie, aus dem Nichts. Während nicht wenige Naturforscher den Lockungen des Übernatürlichen verfielen, waren es vor allem Zauberer, die sich den Versprechungen des Spiritismus entgegenstellten. Auch Überläufer gab es, etwa Erik Weiss, besser bekannt als Houdini. Er begann seine Karriere als Medium, wechselte später das Fach und unterwanderte in trickreichen Verkleidungen die Seancen spiritistischer Medien, um sie bloßzustellen. Houdini versuchte auch, einem befreundeten Kriminalschriftsteller den Glauben an den Spiritismus auszutreiben. Doch entgegen dem skeptizistischen Rationalismus seines Romanhelden Sherlock Holmes war Sir Arthur Conan Doyle übernatürlichen Theorien alles andere als abgeneigt. So stur war der ausgebildete Augenarzt, dass er nach einer Aufführung Houdinis folgerte, Houdini müsse selbst ein Medium sein, er wolle es nur nicht zugeben. Die Unterscheidung von kunstvollem Bühnenzauber und spiritistischem Spuk gestaltet sich demnach äußerst prekär. Sie hängt am Ende von der Rezeptionshaltung derer ab, die eine Darbietung entweder für eine aufwendig inszenierte Verkettung trickreicher Vorspiegelungen halten wollen oder für die leibhaftige Präsenz übernatürlicher Wesenheiten. Damit aber scheint das Verhältnis von Spiritismus und Zauberei dem von literarischer Fiktion und vorgeblich authentischer Erzählung zu ähneln, etwa Memoiren, Autobiografien etc. Denn während erstere ihr Blendwerk immer als eine künstlerische Verflechtung ausweist, die Begebenheiten schildert, die so nicht geschehen sind oder als ob sie so nicht geschehen wären, behauptet letztere, alle Darstellung sei unmittelbarer Ausdruck faktischer Wirklichkeit. Entscheidend ist dabei aber weniger das, was im Text steht, als das, was über dem Text steht. Denn der Text einer Autobiografie lässt sich nicht ohne weiteres von dem eines Romans unterscheiden und umgekehrt. Die Genrebezeichnung steuert, auf welche Weise das Erzählte verstanden werden soll. Als kunstvolles Arrangement sprachlicher Mittel oder als Bericht aus der ganz unmittelbar faktischen Realität. Dabei ist die Mittelbarkeit eigentlich gar nicht abzustreifen. Das Erzählen kommt ohne Mittel nicht aus. Ohne Medium geht es nicht. Nur bedarf dieses Medium hier keiner abgedunkelten Räume oder hervorgewirkten Mulds. Es genügen Syntax, Lexik und Stil. Das Medium heißt Sprache, scheint ein alltäglicher Gebrauchsgegenstand zu sein. Und doch, wenn sie sich ins Narrative wendet, verwandelt sie sich in einen reichhaltig bestückten Zauberkasten, mit dessen Hilfe täuschend echte Illusionen in den Kopf des Rezipienten gesetzt werden können. Lässt sich die Frage nach der Wahrheit von Fiktion also im anmutigen Gewand des Zauberkünstlers stellen? Alles Blendwerk, aber im Dienste der Wahrheit? Und was, wenn Literatur sich offensiv den Bühnentricks eines Magiers widmet?
Cavaliere Cipolla, ein fahrender Virtuose, ein Unterhaltungskünstler, Forzatore, Illusionista und Prestidigitatore, so bezeichnete er sich, welcher dem hochansehnlichen Publikum von Torre di Venere mit einigen außerordentlichen Phänomenen geheimnisvoller und verblüffender Art aufzuwarten beabsichtigte. Ein Zauberkünstler.
Thomas Manns kurze Erzählung »Mario und der Zauberer« ist untertitelt mit der mehr als vagen Genrebezeichnung »Ein tragisches Reiseerlebnis«. Und Manns Text gleicht sich damit dem Illusionista Cipolla an, dem Zwiebelzauberer also, der seine anfänglichen Taschenspielertricks nur ins Repertoire aufnimmt, um die örtlichen Behörden von seinen späteren, abgründigeren Nummern abzulenken. Diese erweisen sich aber als äußerst zeitgemäß. Denn die aufgeheizte nationalistische Stimmung im ligurischen Küstenstädtchen, in der sich die internationalen Badegäste zunehmend unwohl fühlen, ist nur ein milder Abglanz der faschistischen Massenbegeisterung, die im Italien der 1920er Jahre herrscht. Cipolla dagegen ist ihr innigstes Sinnbild. Der Zauberkünstler ist ein Hypnotiseur, der die unbewussten Begierde seiner Opfer auszunutzen weiß. Brutal bricht Cipolla den Willen seiner Probanden, gerade derjenigen, die sich ihm zu widersetzen versuchen, sich nicht per Hypnose zum Tanz zwingen lassen wollen und dann doch, zunächst gequält, dann fast erleichtert, erste Zuckungen in hektischen Stepptanz übergehen lassen. Wie Sigmund Freud und der Massenpsychologe Gustave Le Bon vor ihm, beschreibt Thomas Mann unumwunden die politische Dimension der hypnotischen Beziehung. Als Cipolla vorgibt, den telepathischen Weisungen des Publikums Folge zu leisten, heißt es:
Die Rollen schienen vertauscht, der Strom ging in umgekehrter Richtung und der Künstler wies in immer fließender Rede ausdrücklich darauf hin. Der leidende Empfangende, der ausführende Teil, dessen Wille ausgeschaltet war und der einen stummen, in der Luft liegenden Gemeinschaftswillen vollführte, war nun er, der so lange gewollt und befohlen hatte, aber er betonte, dass es auf eins hinauslaufe. Die Fähigkeit, sagte er, sich seiner selbst zu entäußern, zum Werkzeug zu werden, im unbedingtesten und vollkommensten Sinne zu gehorchen, sei nur die Kehrseite jener anderen zu wollen und zu befehlen. Es sei ein und dieselbe Fähigkeit. Sie bildeten zusammen nur ein Prinzip, eine unauflösliche Einheit. Wer zu gehorchen wisse, der wisse auch zu befehlen und ebenso umgekehrt.
Bekanntlich überreizt Cipolla am Ende sein Blatt. Mario, der stille und geschätzte Kellner des Grand Hotels, stürzt von der Bühne und erschießt Cipolla mit einer plötzlich hervorgezogenen Pistole. Eine politische Provokation, nicht allein für das faschistische Italien, dessen literarische Öffentlichkeit lange ein eher verwickeltes Verhältnis zu Manns tragischem Reiseerlebnis unterhielt. Zunächst liegt hier nun die umgekehrte Beziehung vor, die uns aus Tompkins Geschichte der Zauberei bekannt ist. Es werden keine Taschenspielertricks als paranormale Phänomene verkauft, sondern umgekehrt. Cipollas Taschenspielertricks verhüllen zu Beginn seine gefahrvolle Hypnoseshow. Zugleich zaubert Mann uns eine rhetorisch evozierte Fiktion vor das innere Auge, in der wir einen anderen rhetorisch begabten Magier beobachten dürfen, wie er sich des Publikums bemächtigt, um sich an ihm zu bereichern. Und dass sich ihm zu allem Überfluss willfährig unterwirft. Dass Mann hier Cipolla als Karikatur Mussolinis nutzt, ist unzweideutig, so unzweideutig, wie er selbst sich hier in die Tradition aufklärerischer Zauberkünstler stellt. Tompkin würde es ganz ähnlich sehen.
Zauberei erinnert uns daran, dass jeder hinters Licht geführt werden kann. Im Kontext einer Zauberdarbietung können Illusionen unterhaltsam und harmlos sein, aber wenn es um die Demonstration eines Mediums geht, können dieselben Illusionen gefährliche und rücksichtslose Versuche sein, Menschen auszubeuten, die emotional verletzlich sind.
Die Fiktion, so könnte man schließen, erlaubt es, das Blendwerk offenbar werden zu lassen, zu dem Sprache fähig ist, das in der Literatur im geschützten Rahmen der Kunst zum Zuge kommt, während es andernorts blutige Konsequenzen fordert.
Jannik Hanbjau-Federer über Matthew L. Tompkins, die Kunst der Illusionen. Magier, Spiritisten und wie wir uns täuschen lassen. Dumont, Buffalo, Köln, 224 Seiten, circa 400 farbige Abbildungen, 34 Euro. Mehr Literatur gibt es heute ab 0.05 Uhr mit unserem Deutschlandfunk Mitternachtskrimi, ein Hörspiel aus der DDR des Jahres 1975, also ein echtes Schätzchen. Der Fleischer Räbig ist beim VEB Fleischverarbeitung Hattingen untergekommen, der nach Räbigs Geheimrezept die Pleskauer Harte herstellt. Soeben ist die Wurst auf der Fleischwarenmesse prämiert worden und es liegen schon etliche Bestellungen vor. Räbig aber stellt sich quer. Er plant, die Rezeptur patentieren zu lassen und zu verkaufen. Klingt nach Erpressung. Wir hören kurz hinein.
Na, gib ihm 2000 Mark und die Rezeptur liegt auf deinem Tisch.
Und ich wiederhole, das kommt nicht in die Tüte.
Dass wir sowieso ein krummes Ding drehen, das ist dir hoffentlich klar. Bringe ein Produkt auf den Markt, über das wir genau genommen nicht Bescheid wissen.
Also Reis wegen schmeißt er nicht rein.
Und schieß nicht ins Lächerliche. Der war doch 4,5 Jahre woanders. Hast du das nicht gewusst?
Ich weiß es vom Staatsanwalt. Aber Mund halten, klar?
Nun was, nun pack schon aus, wenn wir einmal dabei sind.
Ein Ausschnitt aus unserem geradezu antiken Krimi-Hörspiel heute ab 0.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es im Programm weiter mit Forschung aktuell, darin unter anderem Gurken und Kürbisse in Gefahr. Es geht um ein Pflanzenvirus. Die Moderation hat Antreuning und hier verabschiedet sich Jan Drees.